Zunächst einen ganz herzlichen Gruß von unserer Gemeinde, der christlichen Versammlung in Neumünster, wo wir im Dienst der Gemeinde stehen und uns freuen, Gemeinschaft als Geschwister haben zu dürfen. Ich bin immer wieder erstaunt und man kann sagen begeistert über die innere Übereinstimmung, über ja, das eines Geistes sein. Heute Morgen durch deine Ansagen, Wolfgang, und das erste Gebet ist eigentlich schon fast alles angeklungen, was ich heute Morgen und heute Nachmittag sagen möchte. Das finde ich großartig. Ja, dass wenn das Thema Gebet da ist, dass diese Gedanken in uns sind, die wir jetzt heute Morgen schon gehört haben. Wer seine Bibel mitgebracht hat, der schlage bitte auf Lukas 11. Dort erzählt Jesus uns ein Gleichnis. Er hat ja vieles in Gleichnissen klar und deutlich gemacht, als Antwort auf eine Frage der Jünger. Vielleicht ist das auch unsere Frage. Lukas 11, Abvers 1. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er sprach aber zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen: Wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen: Freund, leihe mir drei Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll? Und jeder würde von innen antworten und sagen: Mach mir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wie kommen die Jünger darauf, Jesus zu fragen: Lehre uns beten? Die Antwort ist einfach. Zu der Zeit betete Jesus. Das Beispiel reizt zum Nachmachen. Wenn wir einen Menschen kennen, der ein Beter ist, der alle Dinge vor Gott bringt im Gebet, dann ermutigt uns das auch zu beten. Dann möchten wir beten lernen. Dann merken wir, da ist ein Mensch, dem ist die Gemeinschaft mit Gott so wichtig, dass er das vor alles andere setzt. Das will ich auch. Ich hoffe, ihr habt solche Vorbilder. Das wünsche ich euch. Und der Herr Jesus, er sagt es ganz konkret und das finde ich erstaunlich. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte versteht. Vielleicht braucht man so ein bisschen Einblick in die, ich sage jetzt mal, orientalische Kultur, dass man das versteht. Da bekommt einer Besuch um Mitternacht. Das gibt es nicht in Deutschland, nicht? Also es gibt es höchstens natürlich, wenn das von langer Hand geplant ist und man weiß ganz genau, der kann gar nicht anders. Also die Züge fahren so oder er hat vorher noch einen ganz wichtigen Termin und dann hat er sich angekündigt und dann meldet er sich nochmal von zwischendurch. Wir haben ja Mobiltelefon, das hatten sie damals nicht. Er kam einfach und der Mann konnte sich nicht darauf vorbereiten. Und jetzt kommt die Zwangslage. Die Zwangslage ist, ich kann den doch nicht ohne was zu essen ins Bett gehen lassen. Ja, das verstehen wir wieder, ja. Also das wird wahrscheinlich jede Hausfrau, die Besuch bekommt, wird sagen, ja, was setze ich denn jetzt dem vor? Der hat nichts. Das ist, das ist bei uns auch sehr selten, ne? Nichts im Haus zu haben. Aber das war halt so und bei denen war das auch tatsächlich so, man buk das Brot für den Tag, was man eben gerade brauchte. Ja, das war die Zwangslage. Er hatte Not. Er hat einen Freund, dem man nichts vorsetzen kann. Was macht man da? Was machst du, liebe Hausfrau, wenn du ein Essen geplant hast, es kommen Gäste und plötzlich merkst du, es ist zufällig Sonntag, wie heute, ja. Plötzlich merkst du, eine wichtige Zutat fehlt mir. Was machst du? Du fängst an zu denken. Zu wem könnte ich denn jetzt hingehen? Ja, es rattert im Kopf. So, man geht die Leute durch und dann fallen natürlich die weg, die sowieso nie das Richtige im Haus haben. Klar, ja. Dann fallen noch andere weg, wo man weiß, wenn ich diese Frage stelle, dann kommt so ein merkwürdiger Gesichtsausdruck. Ja. Ne, wie kann man bloß, ne, eine gute Hausfrau? Ne, ja. Und dann die anderen noch, von denen man genau weiß, die sind zwar total freundlich, aber sie haben ja auch Freundinnen, ja, denen sie das dann hinterher... Also die da, das ist ja eine Hausfrau, ne, die hat Gäste und hat es nicht vorhanden. Ja, dann kommt sie zu mir und fragt und das macht die Runde. Die fallen alle weg. Oder ist das nicht so? Ach, wir kennen die Situation kaum. Heute haben manche Läden am Sonntag offen. Naja, gut. Und ihr plant alle gut, ich merke das, also an euren Gesichtern, das war mal vor 20 Jahren oder so. Okay, aber stellen wir uns das ruhig mal vor, das ist die Situation, alle die scheiden aus. Es bleibt eigentlich nur der, von dem man sagt, total verschwiegen, weites Herz, hilft gerne, hey, das ist gut, dass ich dir mal helfen kann. Ja? Mensch, das finde ich klasse, dass du zu mir kommst. Oder? Das ist der. Genau das ist der, den Jesus meint. Er sagt, er wird ihm ja schon geben, weil er sein Freund ist. Aber gerade um der Unverschämtheit willen. Nachdem alle anderen ausgeschieden sind und sagt, aber zu dem kann ich mit einer unverschämten Bitte kommen. Unsere Freundschaft ist belastbar. Den kann ich auch aus dem Bett jagen. Könnt ihr mir folgen? Ja, was soll das Gleichnis? Also die allermeisten Gleichnisse hat Jesus erzählt, um uns Gott vorzustellen. Von Natur aus kennt Mensch Gott nicht. Er ist der verborgene Gott und er weiß nicht, wie er ist. Und wir kennen manche Gleichnisse, die werfen alle Vorstellungen, die die meisten Menschen von Gott haben, über den Haufen. Nehmt nur mal den verlorenen Sohn. Diese Großzügigkeit trauen doch die meisten Menschen auch in unserem Land Gott nicht zu. So einen abgerissenen Kerl, der alles falsch gemacht hat und ihm einen großen Teil seines Besitzes einfach verschleudert hat, wieder aufzunehmen mit offenen Armen und alles ihm zur Verfügung zu stellen. Gibt's doch gar nicht. Nee. Also bei Gott, da wird erstmal ganz genau gezählt, da wird genau gerechnet und dann kommt die Vergeltung. So denken die meisten Menschen. Und wenn ich irgendwie da angekrochen kommen will, dann muss ich erstmal versuchen, das alles wieder ein bisschen gut zu machen, was ich alles falsch gemacht habe. Und Gott ist genau andersrum. Ist genau andersrum. Genau das Gegenteil. Darum sagt Jesus solche Gleichnisse, um uns zu sagen, in diesem Fall, beten hat was mit Unverschämtheit zu tun. Was sagt dir das? Also wenn du wirklich immer nur betest, Herr, lass diesen Tag heute gelingen, bewahre mich auf der Fahrt und so weiter und so weiter. Ich will jetzt nicht 100 Beispiele nennen, hast du gut gemacht. Ist alles in Ordnung, aber vielleicht fehlt was. Vielleicht fehlen die Gebete, die du auch noch beten solltest. Wo es um die ganz großen Dinge geht und wo es nicht so ganz einfach ist. Wo du sagst, also das, dass dieser Tag gut gelingt und dass ich auf der Fahrt bewahrt werde, habe ich ja vielleicht 1000 Mal schon erlebt. Und ich danke Gott auch dafür, ganz klar. Das ist auch nicht selbstverständlich. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen, die auch im Leben manchmal ganz schön happig sind, ja, wo es dann um viel geht. Wo eine Familie mit 6 Kindern zum Beispiel von den Vermietern klar gesagt bekommt, ihr müsst jetzt bald aus diesem Haus raus. Und wo wir dann angefangen, jetzt spreche ich von uns, ne? Wir haben 6 Kinder, die jetzt inzwischen alle erwachsen sind, keine Not mehr. Und wo wir dann anfangen zu beten, Herr, gib uns einen Platz für unsere Familie, dass wir da leben können. Und er gibt uns einen Platz für die Familie. Also so unverschämt haben wir gar nicht gebeten, wo jedes Kind dann auch ein Zimmer hatte. Ja? Wo viel, viel, viel Platz. Das ist mehr als erwartet. Und so haben wir es in vieler, vieler Weise erlebt. Vor knapp einem Jahr stand ich am Bett eines sehr guten, langjährigen Freundes, wo mit etwas Bedenken seine Frau mich reingelassen hat. Er hatte schweren Krebs, er hatte wahnsinnige Schmerzen, er hatte große körperliche Probleme, konnte vielleicht eine Viertelstunde mit ihm reden. Wir haben angefangen, für ihn zu beten. Ich will jetzt die Situation nicht mehr beschreiben, das war für uns schockierend, dass er so zum Ende seiner Berufstätigkeit, er hat sehr viel gearbeitet im Vollzeitdienst des Herrn, und dann mit einmal brach der Krebs ein in sein Leben und hat alles geändert, nachdem sie sich alles wunderschön gemacht hatten für ihren gemeinsamen, natürlich Feierabend, auch lange verheiratet, für ihren gemeinsamen Lebensabend. Und dann mit einmal brach der Krebs und es sah so aus, als müsse er bald sterben. Einfach diese unverschämte Bitte, Herr, rette ihn. Inzwischen haben wir schon so manche Stunde miteinander verbracht. Inzwischen hat er schon längere Spaziergänge von mehreren Kilometern mit seiner Frau wieder gemacht. Ach, der Herr ist so gütig und treu und wartet auf solche Gebete, wo wir Großes bitten. Ich denke auch an die Menschen, die irgendwann vielleicht, nachdem sie am Anfang geglaubt haben an Jesus, auf ganz andere Wege gekommen sind und die Verheißungen Gottes sind über ihrem Leben. Und wir dürfen dafür beten. Ja, er sagt, bitte unverschämt, dass der zurückkommt und dass der wieder sein ganzes Leben Jesus hingibt und erwarte das von ihm. Bitte unverschämt. Denk an die alttestamentlichen Beispiele. Das Alte Testament ist ja Gottes Bilderbuch, um uns zu zeigen, einmal wie er ist und zweitens natürlich, wie er mit Menschen umgeht. Und wenn wir das Volk Israel angucken, das waren nicht alles nette Menschen. Ja, die sind Gott aus der Schule gelaufen, kaum, dass sie errettet waren aus dem Sklavenhaus aus Ägypten. Kaum, dass sie durch das Meer, durch Gottes gewaltige Wunder hindurchgeführt waren und Gottes Herrlichkeit gesehen hatten. Und kaum, dass sie erschrocken waren, wie gewaltig Gott ist am Berg Sinai, sind sie ihm ständig aus der Schule gelaufen. Wenn ich denke, dass er zum Mose sagt, hebe deine Hand über das Meer und spalte es mitten hindurch, dass mein Volk hindurchzieht. Das ist schon sehr unverschämt, ja, dass ein Mensch seinen Stab erhebt und das Meer spaltet sich. Da würden wir vielleicht erzittern und sagen, also wenn ich mal ganz alleine bin, so als Versuch vielleicht, ne? Aber hier vor Millionen Menschen, vor dem ganzen Volk, wei. Das sind so manche Beispiele. Ich denke so an den König Asa, dem der Prophet Jeremia sagt, im Auftrag Gottes, weil ein syrisches Heer ihm entgegenkam und er zitterte, sein ganzes Volk zitterte und Gott sagte, ich werde dir helfen. Er bitte dir dafür ein Zeichen, sei es oben im Himmel oder unten unter der Erde. Und der König sagt, ich will kein Zeichen sehen, ich will den Herrn nicht prüfen. Bescheiden, ne? Aber absolut nicht im Sinne Gottes. Er wollte, dass er sich ein Zeichen nimmt. Sagt, ist es nicht genug, wenn ihr euch gegenseitig ermüdet, dass ihr auch euren Gott ermüden müsst? Aber ich werde euch ein Zeichen geben. Und jetzt wird das potenziert, möchte ich sagen. Das wird in ein Vielfaches, viel höher gehoben. Nämlich, ich werde euch ein Zeichen geben. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und ich werde ihn, und sein Name wird genannt werden, Immanuel. Das heißt, Gott mit uns. Das Wunder der Weltgeschichte. Ich wüsste vielleicht außer der Auferstehung Jesu Christi kein Größeres, dass Gott ein Mensch wird. Davon haben die alle nicht geträumt. Gott ist ein unglaublich großzügiger Gott. Er will große Dinge. Und wenn wir immer nur kleine bitten, machen wir einen großen Fehler. Ja, das war ein gutes Zeugnis, André. Ich glaube, da haben manche für dich gebetet. Und eine junge Frau, junges Mädchen, das da neben dir sitzt jetzt, ne? Wahrscheinlich ganz besonders, dass der Herr ein Wunder tut, ja. Und ich weiß das noch, die Situation war deprimierend. Da war eine Freizeit angeboten, hatten sich ganz wenige gemeldet. Und ich habe mich natürlich ein bisschen gefragt, sollen wir die überhaupt machen? Und da war eine ganz gläubige Frau, sie heißt Lena. Die hat gesagt, okay, dann kommen wir mit unserer Jugend. Und die hat das angepackt und traute dem Herrn zu, dass die Jugend, sage ich mal, ja, ein ganz großer Teil der Jugend, die Freizeit war hinterher fast voll. Und Gott hat das gebraucht, damit André Jesus findet. Na, er kannte vieles davon, ja, im Kopf hier, ne? Aber nicht im Herzen. Dafür gebraucht, das ist wunderbar. Haben wir großes Zutrauen zu Gott und bitten wir nicht nur kleine Dinge, ja, auch um die Kleinen kümmert er sich, auch um die, sondern erwarten wir Großes von ihnen. Dafür ist das Gebet da. Ich möchte euch jetzt führen nach Lukas 18, ein weiteres Gleichnis, das, glaube ich, auch sehr, sehr deutlich ist, das Gleichnis von der bittenden Witwe. Lukas 18, auch von Vers 1. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Alle Zeit beten und nicht ermatten. Klingelt das bei euch? Wenn ich das lese, klingelt es bei mir. Alle Zeit beten, nicht ermatten. Und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach: Schaff mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht, danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. So was soll es geben, ne? Wenn ein Mensch so richtig weiß, was er will. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen, ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Das ist eine sehr harte Situation. Wie oft steht im Alten Testament: Nehmt euch der Witwen und Waisen an. Eine Witwe war ein relativ rechtloser Mensch. Es geht in diesem Gleichnis um ihr Recht, wird nicht genau beziffert, ob er ihr ein Stück Land abluchsen wollte oder ob er es auf ihr Haus abgesehen hat oder ein Teil ihres Vermögens oder was auch immer. Aber jedenfalls das, was der wollte, war ungerecht. Und der Richter, der wusste, dass es ungerecht war, aber er war selber ein ungerechter Richter und wollte sich mit dem Mann nicht anlegen. Dazu müssen wir die Situation von Männern und Frauen damals verstehen. Frauen hatten keinen Zutritt im Tor, wo die Männer der Stadt oder des Dorfes zusammenkamen und alle Dinge besprachen. Die konnte nicht dahin gehen und sagen: Hört mir meine Sache an und urteilt, ob das nicht recht ist, was ich begehre, dass ihr mich schützt vor diesem bösen Menschen, der mich angreift und der mir Unrecht tun will. Sie hatte nicht die Möglichkeit. Das heißt, es hätte alles ihr genommen werden können. Und sie hätte, ohne etwas tun können, zu können, sehr unrecht behandelt werden können. Aber da war ja noch der Richter. Und das ist festgelegt im Gesetz. Es war sein Amt, ohne Ansehen der Person, also Witwe oder angesehener Bürger, der vielleicht, ja, einen großen Haufen der Männer hinter sich hat, ja, weil er angesehen ist, nicht nur so, sondern auch mit Geld und diesem auch mal hilft und dem was Gutes tut und. Aber der war es nun gerade. Und der Richter wusste genau, ohne Geschenk annehmen, ohne Ansehen der Person muss ich richten nach dem Gesetz. Also er musste sich für diese Witwe einsetzen, wollte aber nicht. Bringt Nachteile mit sich. Er macht sich unbeliebt. Die Leute, viele Leute könnten sich gegen ihn stellen. Was, mit dem legt er sich an? Das geht doch gar nicht. Soll es ja geben, ne? Bis in unsere Zeit. Nennt man Korruption. Viele Länder der Welt funktionieren auf die Art und Weise, muss man so sagen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, in unserer Republik breitet es sich auch hier und da aus. Nichts Gutes. Ist schlimm, wenn das Recht nichts mehr gilt. Ja, was kann sie machen? Sie hat nur diese eine Chance. Dieser Mann muss Recht sprechen. Der muss sich für mich einsetzen. Und weil das ihre einzige Chance ist, weil es keine andere Möglichkeit gibt, sagt sie, ich bleibe dran. Er muss es, das Gesetz sagt es, ich brauche es, ich bin sonst verloren. Also es wird ja keine Einzelheit gesagt, aber es war unglaublich wichtig für sie. Also ich werde nicht aufhören, zu ihm hinzugehen. Also eben nicht, ach ja, jetzt hat er mich nicht erhört. Jetzt habe ich ein paar Mal gebeten. Hat das überhaupt noch Zweck? Naja, dann lasse ich es eben nach. Ihr versteht, was ich meine. Ich spreche von unserem Gebet. Man kann ja ermüden in dem, was man tut, wenn man es nicht gleich bekommt. Es kann ja sein. Das zeigt nur eins. Du bist nicht wirklich überzeugt, dass es sehr, sehr wichtig ist. Sagen wir ganz einfach, die Sache ist dir nicht wichtig genug. Wenn du denn irgendwann aufhörst. Vielleicht einfach, weil du sagst, okay, ich kann auch so noch weiterleben, es geht noch. Bei dieser Frau ging es nicht. Es ging ihr wirklich um alles. Jetzt können wir verschiedenste Situationen unseres Lebens hier einsetzen. Wenn es zum Beispiel um andere Menschen geht, für die wir vielleicht angefangen haben zu beten, aber wir haben dann irgendwann auch aufgehört, dann war es uns vielleicht nicht wichtig genug. Wir drehen das vielleicht auch leicht rum und sagen, mag ja sein, Gott will das gar nicht. Ich werde gleich noch ein bisschen was dazu sagen, was Gott will. Es gilt darum, wie sagt Jesus am Anfang, alle Zeit zu beten, und nicht ermatten. Paulus sagt, 1. Thessalonicher 5, betet ohne Unterlass. Nur drei Worte mit einer enormen Dynamik. Möchtest du etwas erreichen bei Gott? Ist dir etwas wirklich wichtig? Bist du auf ihn angewiesen oder kannst du es auch so? Dann bete ohne Unterlass, wenn du auf ihn angewiesen bist. Er sagt, er wird ihr Recht ohne Verzug ausführen. Ihr Recht. So, und darum lasst uns jetzt doch ein wenig sprechen, damit es konkret wird für uns. Worum können wir in solcher Weise beten, wie diese Frau den Richter immer wieder bestürmte? Um was? Und da gibt uns Johannes, der Apostel Johannes, ein ganz klaren Hinweis in 1. Johannes 5. Da sagt er, Vers 14, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Glaubst du das, was er hier sagt? Dass wir das Erbetene haben. Dass wir das Erbetene haben. Dass es uns gehört. Es gibt also wirklich nur zwei Möglichkeiten, dass Gebet nicht erhört wird. Entweder ist es nicht nach seinem Willen, Und das gibt's auch, dass Menschen sich irren in dem, was sie bitten. Oder du hast aufgehört zu beten. Und das läuft ganz genau parallel mit dem, was Jesus sagt. Nämlich, du hast nicht wirklich geglaubt. Du warst nicht wirklich überzeugt, dass das nach Gottes Willen ist. Das sagt Jesus. Wenn ihr glaubt, werdet ihr empfangen. Ja, eine von den beiden Möglichkeiten ist es. Damit kommt Gewissheit in dein Gebet, Sicherheit, dass du weißt, Gott will antworten auf Gebet. Er hört Gebet, wenn es nach seinem Willen ist. Und die einzige Frage ist, ist das, was ich bitte, nach Gottes Willen? Und die andere Frage, was mich betrifft, glaube ich das? Das heißt, bleibe ich dran? Höre ich nicht auf? Bete ich, bis ich empfange? Was ist nach Gottes Willen? Es gibt Dinge, die hat er selber ganz klar gesagt. Ich sage ein Beispiel. Er sagt, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Kennt ihr den nächsten Satz? Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Also, wenn du betest, dass Gott Arbeiter in seine Ernte sendet, Ernte ist ja allgemein, vielleicht hier in der Gemeinde, vielleicht in einem Missionsfeld, von dem du weißt, dass da große Not, großer Bedarf ist, vielleicht auf den Straßen von Hannover, weiß es nicht. Wenn du danach bittest, ist es nach seinem Willen, das steht da, bittet den Herrn der Ernte, Jesus befiehlt. Das ist Nummer eins, da gibt es einige Worte in der Schrift, wo uns ganz klar gesagt wird, wofür wir zu beten haben. Haben wir keine Angst, dann ist es nach Gottes Willen und dann wird er erhören. Zweitens, es gibt Verheißungen. Also Verheißungen sind Worte, die der Herr sagt, um uns etwas zu versprechen. Und diese Verheißungen können wir in Anspruch nehmen. Es gibt ein gutes Beispiel in der deutschen Geschichte. Unser Reformator Martin Luther, er sprach ja Deutsch, ne? Also nicht so geschliffen wie wir manchmal. So, ich habe Gott den ganzen Sack seiner Verheißung vor die Füße geworfen. Ich meine, der Mann hatte wirklich große Herausforderungen, aber wusste, das, was ich tue, ist nach Gottes Willen. Das muss getan werden. Also verlasse ich mich auf das, was er mir versprochen hat. Ich habe Gott die Ohren gerieben mit seinen Verheißungen. Das ist Martin Luther. Haben wir ein bisschen Mut? Ja, haben wir ein bisschen Mut? Oder ist uns das gar nicht mal so wichtig, ob unser Gebet erhört wird oder nicht? Wir tun unsere Pflicht, wir beten dafür. Dafür ist Gebet nicht da. Muss man ganz klar sagen. Es ist nicht dazu da, dass ich meine Pflicht tue und dann habe ich es gesagt und dann, entschuldigt mal, ich möchte jetzt auch Deutsch sprechen, muss Gott zufrieden sein. Habe ich ja getan, was ich tun muss. Und da weiß ich gar nicht, was soll das? Ich meine, bin ich überzeugt von der Sache? Habe ich Glauben, dass Gott kann, was er will, wenn er Versprechen macht, wenn er Verheißungen gibt? Ja, es gibt so viele Verheißungen in der Bibel. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch solches alles zufallen. Hat natürlich eine Bedingung auch, ne? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Aber ich darf dafür beten und wissen, all das, was ich brauche. Ich habe jetzt unser familiäres Beispiel erzählt. Ich könnte andere erzählen von Kleidung, von Autos, von was nicht alles. Das wird euch zufallen. Das, was ihr braucht. Ja, es gab Zeiten, da war alles ganz richtig knapp und Gott hat immer gegeben, weil seine Verheißungen gelten. Wir dürfen das im Glauben, das heißt im Gebet, in Anspruch nehmen und dranbleiben. Und er tut es. Es gibt eine Vielzahl von Verheißungen in der Schrift, die können wir einfach nehmen für uns. Aber ich denke auch, dass ein ganz wichtiger Grundsatz des Gebets Gebetes den meisten Christen nicht bewusst ist. Und dass daher so Unklarheit besteht, was ist eigentlich mein Gebet? Und ich möchte euch mal einen Vers sagen, der innerhalb einer einzigen Rede Jesu 5-mal vorkommt. Also ich meine, wenn Jesus klar machen möchte, hier ist etwas wichtig, dann sagt das nicht nur einmal, zweimal, dreimal, er sagt 5-mal das Gleiche in einer einzigen Rede. Ich spreche von Johannes 13, oder besser gesagt 14 bis 16, von Johannes 14, wir nennen das Abschiedsreden Jesu. Und ich möchte uns lesen aus Johannes 14, Vers 13 und 14. Johannes 14, Vers 13 und 14. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ich meine, das ist eine ganz klare Festlegung Jesu. Das ist ein Versprechen, das er einlösen, darf ich sagen, muss. Er hat es gesagt, er hat es gewollt. Ich gehe weiter, Kapitel 15 im Johannes, Vers 16. Wir kennen diesen Vers wahrscheinlich. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt, euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Das ist sein Wille. Er möchte, dass wir Frucht bringen. Wir sollen nicht fruchtleer sein in unserem Leben. Der Sinn des neuen Lebens, das er durch den Heiligen Geist uns geschenkt hat, diesen neuen Menschen, der wir sind, ist Frucht zu bringen. Und das ist übrigens unsere große Freude, wenn wir Frucht bringen. Jedes Mal, wenn ich sehe, dass ich Frucht bringe, freue ich mich von ganzem Herzen. Und Frucht heißt, etwas für die Ewigkeit gewonnen in diesem vergänglichen Leben, das bald zu Ende ist. Ich bin inzwischen 74, da zähle ich jetzt nicht mehr. Boah, ich habe das meiste noch vor mir oder so. Ne? Das gilt für viele von uns. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, dass Gott es geschafft hat, durch mich Frucht zu bringen. Wie? Damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Das ist das dritte Mal. Die gleiche Verheißung. Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen. Und dann lese ich aus Kapitel 16, Vers 24. Nein, Vers 23 zunächst. Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen. Das ist ein Versprechen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Und jetzt sehe ich zu meinem Erstaunen, es ist nicht 5-mal, sondern 6-mal. So kann man sich irren. Auch ein Prediger irrt sich mal. Vers 26. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil er mich geliebt und geglaubt hat, dass ich von Gott ausgegangen bin. An jedem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. 6-mal sagt Jesus das. Und da müssen wir überzeugt sein, dass es ihm wichtig ist. Warum? Weil er will, dass wir bitten und empfangen. Nicht nur bitten, sondern bitten und empfangen. Das sagt er ganz klar hier. Ich werde euch geben. Der Vater wird euch geben. Woran hängt es? An diesen drei Wörtern. In meinem Namen. Das ist jetzt so, dass man darüber einen Augenblick nachdenken muss. Was heißt in meinem Namen? Es ist nicht so ganz leicht verständlich. Aber ab und zu haben wir das auch im Geschäftsleben, dass wir irgendeine Sendung bekommen zum Beispiel und derjenige, der es bringt, ist gar nicht die wichtige Person, sondern er tut das im Namen einer bestimmten Firma oder einer bestimmten Person, die mir das bringen lässt. Der Bote ist nicht so wichtig. Der, in dessen Namen er das bringt. Manchmal kriege ich auch eine Rechnung. Und da steht dann drüber, im Namen und auf Rechnung von. Bom, bom. Und so weiter, ja. Dann muss ich an die bezahlen. Das ist der Wichtige. Also der Überbringer ist nur der Überbringer. Aber es ist im Auftrag von, da steht einer dahinter, um den geht es eigentlich. Der hat es, dem gehört es, der kann es. Versteht ihr? Das ist ein schwaches Beispiel. Es geht hier darum, ich bitte, nicht weil ich darum bitten möchte, sondern weil Jesus darum bitten möchte. Er möchte dieses Gebet. Er möchte, dass das passiert. Ich soll nicht sagen, Herr, Rudi möchte jetzt gerne. Ich habe ein Anliegen, Herr. Sondern, lieber Vater, Jesus hat ein Anliegen. Ich bete in seinem Namen. Ich bin nur der, der betet, aber er steht dahinter, weil er das möchte. Das hat einmal zu tun mit der Situation Jesu. Diese Abschiedsreden sind Abschiedsreden. Er sagt, ich gehe zum Vater. Das heißt, dann bin ich nicht mehr da, um das Ganze in die Hand zu nehmen und dass ich, Jesus Christus, ich sag mal von Nazareth, der Mensch, hier von dieser Erde betet, sondern ich bin dann erhöht zu Rechten des Vaters. Aber der Vater will, dass von der Erde Gebete kommen. Jetzt mal ganz einfach gesagt, wir denken vielleicht, ja, Jesus könnte ja direkt den Vater bitten. Nicht? Er sitzt ja neben ihm. Ich sage es ganz menschlich, ganz einfach. Nein, nein, nein. Jesus musste Mensch werden, um die Menschheit zu erlösen. Das konnte nicht vom Himmel geschehen. Das musste von der Erde geschehen. Nur ein Mensch konnte das auf sich nehmen, was Menschen durch den Sündenfall und all die auffolgenden Sünden alles zerstört haben. Nur der konnte die Schuld auf sich nehmen. Nur der konnte die Schuld sühnen für die Menschen. Es musste ein Mensch sein und es musste auf der Erde passieren. Ob wir es verstehen oder nicht, das ist Gottes Plan. Kann nicht einfach Gott als Gott sagen, so jetzt wisch ich weg. Nein, Gott als Mensch, als Priester, als das Lamm Gottes, musste auf die Erde kommen und die Schuld der Menschen auf sich nehmen. Und weil er sagte am Ostertag, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er beauftragt Menschen, dieses Werk fortzuführen. Lest das mal durch, Johannes 14 bis 16. Die ganze Rede hat dieses eine Thema. Ihr habt dieses Werk weiterzuführen. Ich gebrauche euch jetzt. Dazu sende ich euch den Tröster oder den Anwalt, den Heiligen Geist, der dann euch dazu befähigt, in meinem Namen, in meinem Auftrag zum Vater zu gehen und zu bitten. Verstehen wir es oder verstehen wir nicht, warum dieser Umweg nötig ist? Aber was sollen wir sonst auf dieser Erde? Mal ganz ehrlich gefragt. Wenn ich genau das, das Anliegen des Hauptes, unseres Hauptes, wir sind seine Gemeinde, wir sind sein Leib, wir sind seine Glieder auf der Erde, um das zu tun, was das Haupt im Himmel beschlossen hat. Und jetzt fangen wir an, ganz anders zu beten. Denn jetzt ist das ganze Neue Testament voll von Gebeten im Namen Jesu. Er hat nämlich so vieles gesagt, was ihm wichtig ist im Neuen Testament. Zum Beispiel: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Siehst du diese Liebe bei dir? Zu deinen Geschwistern, da ist die eigene Gemeinde zunächst mal dran. Siehst du sie? Vermisst du sie vielleicht bei anderen? Bete dafür im Namen Jesu. Sag nicht einfach, ich wünsche mir diese Liebe, sondern Vater, dein Sohn möchte, dass wir uns untereinander lieben. Er hat's gesagt. Er erwartet es von uns. Herr, schenk uns diese Liebe um Jesu Willen. Ich bete in seinem Auftrag. Erfülle die Sehnsucht, den Wunsch deines Sohnes. Ob das der Vater wohl gerne hört? Ob er das wohl gerne tut? Das ist für ihn etwas ganz anderes, als wenn der Rudi Tetzlaff kommt und sagt, Vater, ich hätte so gern Liebe in der Gemeinde. Das wäre schön für mich. Was muss das für den Sohn sein, wenn in einer Gemeinde keine Liebe ist, wenn sie sich nicht untereinander lieben, wenn die Welt nicht an der Liebe erkennen kann, dass dies eine ganz andere Körperschaft ist als alle anderen, eine ewige nämlich, eine von Gott gestiftete, von ihm geschaffene, im Innersten vollkommene. Das soll auch äußerlich sichtbar werden. Das ist so ein Wort, was der Herr gesagt hat. Auch in dieser Rede sagt er genau das. Er sagt nämlich, Johannes 15, Vers 12, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Du kannst jederzeit im Namen Jesu darum bitten. Und da hängt eine ganze Menge dran. Epheser 4 zum Beispiel steht, seid fleißig, die Einigkeit zu halten durch das Band des Friedens. Das will Jesus. Sonst hätte er es verhindert, dass sein Apostel Paulus das dort in seinem Brief an die Epheser geschrieben hat. Er will die Einheit. Das heißt, du kannst darum bitten, nicht in deinem Namen, weil es uns allen natürlich viel besser gefällt, wenn Einheit ist, da wo ich lebe, sowohl in der Familie, brauchen wir gar nicht lange drüber zu reden, nicht? Wenn da Uneinheit ist, ist ganz scheußlich. Ja, als auch in der Gemeinde, denn das ist die Familie Gottes. Also, bete darum im Namen des Sohnes, Jesus Christus. Es ist sein Anliegen und dann auch deins, okay. Aber es ist sein Anliegen und darum wird der Vater antworten. Und er wird es tun. Er wird es tun. Wenn ich diese Hoffnung nicht hätte, ich denke an unsere Gemeinde, die mal fast fünf Jahre auseinander war und dann wieder zusammengekommen ist. Also ich schätze mal, bei all den Spaltungen unter Gemeinden, die es in Deutschland gibt, ist das vielleicht 1 von 10 oder 20 Malen, dass das passiert. Aber er will es. Und darum haben wir so darum gebeten, im Namen Jesu, dass er das tut, weil es sein Anliegen ist. Das war keine gute Spaltung. Und er wollte das und hat es auch gemacht. Und das macht mich so sicher, dass das der Weg ist, dass wir nicht einfach bitten. Du siehst Geschwister, die vielleicht, ja, ich nenne es einfach mal, unreif im Glauben sind und unreif im Glauben handeln, wo du sagst, das müsste sich so dringend ändern. Und schau auf das Wort Gottes, der sagt, wie ihr Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben. Bete dafür, im Namen Jesu. Denn er sagt, das ist sein Wille, das ist sein heiliges Wort. Verstehst du, merkst du das? Es geht durch das ganze Neue Testament ganz klare Worte, was er möchte. Und du darfst das, jetzt sage ich es mal ganz bewusst, in Anspruch nehmen. Als den Willen des Sohnes Jesus Christus für seine Gemeinde. Hast du Zweifel beim Gebet für Ungläubige? Gott will, was will Gott? Dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Vorsicht, wir wissen aus der ganzen Schrift, dass bei der Bekehrung eines Menschen zwei Teile zusammenkommen müssen. Die wunderbare Gnade Gottes durch den Heiligen Geist, der an einem Menschen wirkt, und die Buße des Menschen. Es wird nicht immer passieren. Es werden einzelne Menschen auch sich dagegen wehren. Machen wir es nicht davon abhängig, dass es, entschuldigt, wenn ich sehr menschlich sage, in jedem Fall klappt. So denken wir ja manchmal. Aber er wird, wenn wir in seinen Namen beten, er wird Menschen erretten. Wir haben das Wort gehört, bittet, so wird euch gegeben, denn jeder Bittende empfängt. Wollen wir bitte beides hören? Er sagt nicht, bitte um etwas und das wird dir gegeben. Versteht ihr? Ja? Also ich bin mit meiner alten Klapperkiste, ich spreche jetzt nicht von mir, das Auto ist prima, aber du vielleicht, mit meiner alten Klapperkiste nicht zufrieden. Ich hätte eigentlich ganz gern Mercedes. Ja? Ich weiß nicht, bin nicht so ganz sicher. Ne? Nimm nicht diese Verheißung, bitte, und es wird euch gegeben und sagt, ja, Herr, jetzt musst du. Ne? Es gibt Christen, die reden so ähnlich. Das ist sehr komisch, finde ich. Sehr, sehr komisch. Nein, er sagt, jeder Bittende empfängt. Das heißt ganz konkret, dein Leben soll aus Gebet bestehen und nicht aus, ich mach meine Dinge, ja, ich krieg das schon hin, ich bin der Macher in meinem Leben, sondern er soll der Macher sein. Du legst ihm das hin und vertraust ihm, das, was er macht, ist gut in deinem Leben. Das heißt, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet, es wird dir gegeben, wenn du ein bittender Mensch bist. Sei ganz sicher. Nicht immer gerade das, was du jetzt gerade wolltest und auch nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt, wie du wolltest, das überlass mal gerne Gott. Vielleicht bist du da viel zu schnell ein bisschen enttäuscht oder entmutigt worden durch weiß nicht was. Also gehen wir durch die Schrift durch und schauen, was sagt er. Ach ja, du betest vielleicht ganz besonders für deine Kinder. Es sind auch viele hier, die sind ungefähr meine Generation. Ist das nicht wunderbar, dass er sagt in 1. Korinther 7, also eure Kinder sind heilig, nun aber, weil du vielleicht einer von beiden Eltern heilig bist, sind auch eure Kinder heilig. Du hast eine wunderbare Grundlage, im Namen Jesu für deine Kinder zu bitten, wenn er in seinem Wort sagt, sie sind heilig. Das heißt, Gott will sie haben. Gott hat seine Hand auf sie gelegt. Sie müssen nur noch Ja sagen. Er ist am Arbeiten an ihnen. Sei ganz sicher. Du hast eine Verheißung. Ich könnte fortfahren. Bitte lernen wir zu lesen in diesem Sinne, dass ich sage, was hat Jesus mir hier gegeben als seinen Wunsch, wofür ich beten kann in seinem Namen, in seinem Auftrag. Und denke nie, dieses Gebet sei umsonst. Er könnte das ja auch so tun, wenn er will. Er wartet auf das Gebet. Sonst würde er das nicht sagen. Er wartet darauf, dass wir diese Erwartung haben. Denn Gebet, das ist eine kleine Ergänzung zu dem Thema von gestern Abend, Gebet ist auch für uns. Jesus sagt eben, plappert nicht viel, macht nicht viel Worte beim Gebet, versucht nicht Gott zu überreden, das bringt überhaupt nichts. Denn er weiß ja, was ihr bittet. Nein, er weiß, Entschuldigung, er weiß auch, was ihr bittet, aber er weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. Und das heißt ganz konkret, es kommt darauf an, dass meine Herzenseinstellung so ist, dass ich sage, Herr, ich vertraue dir mehr als mir. Ich erwarte von dir mehr als von mir selbst. Ich überlasse die Sache dir. Du bist der Herr. Du bist der Chef. Das ist Gebet. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir lernen, im Vertrauen zu beten, dass Gott handeln wird, weil ich im Namen Jesu bitte und dass wir da, wie sagt er bei der bittenden Witwe, dass wir da nicht nachlassen, dass wir dranbleiben. Ich sagte hier, alle Zeit bitten und nicht ermatten. Das wünsche ich uns, dass wir da seine wunderbaren Erhörungen erfahren. Heute Nachmittag ab 1 möchte ich gerne etwas über Anbetung sagen, das Angesicht Gottes suchen. Bis dahin.